Guten Morgen von mir. Ich freue mich riesig, dass ich mit euch verbunden sein darf durch Gottes Geist und DSL. 9000 Kilometer von euch entfernt, Luftlinie. Leider fliegen im Moment keine Flugzeuge zu uns, aber ich habe mal nachgeschaut bei Google Maps. Ihr werdet, ich glaube, 420 Tage oder so zu Fuß unterwegs, bis ihr da seid. Wir haben gerade 36 Grad im Schatten. Genießen das, dass wir hier ein Zimmer mit Aircon haben. Aber ich freue mich ganz besonders einfach, heute mit meiner Heimatgemeinde, mit unserer geistlichen Heimat verbunden sein zu dürfen und euch was weitergeben, was mir Gott so die letzten Tage und Wochen durch Bibelstudium, durch ein Buch wichtig gemacht hat. Und das ja, möchte ich einfach gerne euch weitergeben. Den Namen der Predigt, den Titel habe ich genannt, Im Namen Gottes. Ich möchte mit euch heute eines der 10 Gebote anschauen. Und zwar eins, das ich bisher meistens überlesen habe, nicht beachtet habe, aber dessen tiefere Bedeutung ich vor kurzem einfach nochmal durch ein Buch aufgeschlossen bekommen habe und das mich getroffen hat. Bevor wir da direkt reinsteigen, möchte ich einfach nochmal vielleicht ein paar Stolpersteine aus dem Weg räumen, die es mir selber schwer machen, Gott, wie ich ihn im Alten Testament beschrieben sehe, wie er spricht und handelt, mit Jesus in Einklang zu bringen, ein und denselben Gott. Insofern mal so ein kurzer Einstieg nochmal zu dem, wie wir Gott im Alten Testament begegnen. Wenn ich dort lese dann oder einfach nur drüber nachdenke, so meine Vorstellung von Gott im Alten Testament, dann denke ich oft an einen strafenden und fordernden Gott. Ich sehe die Gebote besonders als Teil von so einer Art Erlösungsvertrag. Wer sie hält, der wird gerettet und wer nicht, der fliegt raus. Das sind so eine Art Test, eine Prüfung oder vielleicht sogar eine absichtliche Stolperfalle, damit nur die Besten durchkommen. Von dem Bild muss ich mich frei machen. Wenn ich auf Israels Geschichte schaue, dann sehe ich, dass Gott das Volk errettet hat, bevor sie die Gebote empfangen haben. Dass sie aus Ägypten geholt wurden, aus der Sklaverei, war ein Geschenk aus Gnade, kein Verdienst. Mit den Geboten verdienen sich die Israeliten nicht ihre Errettung, sondern sie sollen lernen, neue Menschen zu werden, die Gott und ihren Nächsten von ganzem Herzen lieben können. Das sagt später Jesus, daran hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Darum geht es im Kern. Die Gebote sind wie ein Lehrmeister, der Israel trainieren soll, dass sie als Volk zu einem Aushängeschild werden für Gottes wunderbares Wesen und andere Völker, die ganze Welt sehen kann, so sieht gutes Leben aus, nach Gottes Willen. Gleichzeitig sind die Gebote so eine Art Prüfstein, die uns immer wieder daran erinnern, dass niemand aus eigener Kraft Gottes Vorstellung von gutem Leben erreichen kann. So als Bildvergleich, mit dreckigen Händen kann man keinen Fleck von der Hose wischen. Wenn ich was im Gebot erkenne, heißt es noch nicht, dass ich aus eigener Kraft in der Lage bin, das an mir oder in mir zu verändern, was Gottes Willen da entgegensteht. Gutes Leben gelingt nur mit Gottes Hilfe. Die Israeliten bekommen die Gebote und sie schließen jubelnd einen Bund mit Gott. Sie sagen, wir wollen uns von dir formen lassen und wollen der ganzen Welt durch unser Leben zeigen, was es heißt, nach deinem Willen und unter deinem Segen zu leben. Das ist das Volk von Priestern und Königen, das Menschen zu Gott wieder einladen kann, die ganze Welt zur Wiederversöhnung mit Gott einladen kann. Soweit, so gut. Aber, das wissen wir als Eltern, das wissen manche als Lehrer, das wissen wir von uns selber, jedes Gesetz löst erstmal eine Rebellion aus. Widerstand. Es offenbart was von unserem Herzen. Gott gibt auf dem Berg Mose das Gebot, habt keine anderen Götter neben mir. Und Israel betet fast zeitgleich darauf das goldene Kalb an. Und deshalb konnte der alte Bund, dieser Bund, der den Gott mit Israel geschlossen hat und zu dem die Gebote dann auch gehörten, der konnte die Menschen nicht ans Ziel bringen. Das Gesetz zeigt auf, wo wir stehen und wo Gott steht. Und erst Jesus kann uns diese Sehnsucht schenken, mit der Kraft, Gott aus freien Stücken folgen zu wollen. Wenn wir ihn anschauen, Jesus, entdecken wir die Freude am Leben nach Gottes Vorstellungen. Was uns Jesus auch zeigt, ist, dass alle Gebote einen tieferen Sinn haben, als sie sich bei uns beim ersten Betrachten vielleicht erklären oder verständlich sind. Die Gebote wollen erforscht werden. Der Psalmbeter sagt in Psalm 1, glücklich ist, wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. So einer dieser Verse, außer noch im Psalm 119, wo es ewig auch um Gottes Gesetz geht, den ich immer schräg fand, immer seltsam fand. Wer von euch hat die momentane Auszeit zum Beispiel dafür genutzt, mal Tag und Nacht über die Straßenverkehrsordnung nachzudenken, zu meditieren über dem Gesetz des deutschen Straßenverkehrs und daran seine Freude gehabt? Aber eben Gottes Gesetz ist nicht als Verbotekatalog gedacht. Es ist dazu gedacht, uns sein Wesen zu enthüllen und wie er sich die Welt vorgestellt hat, wie er sich die Welt gedacht hat. Und daher lohnt es sich, darüber nachzudenken. Wir stören uns manchmal an den Geboten, weil sie uns einengend und anmaßend vorkommen. Stellt euch vor, ihr habt einen Untermieter, der auf einmal ohne eure Erlaubnis euer ganzes Haus umbaut. Unerhört. Übertragen auf unser Leben mit Gott. Ist Gott und sind seine Gebote so anmaßend, dass sie da kommen und unser Leben umrenovieren, umbauen, Wände einreißen, was anbauen, umstellen und so weiter? Ich glaube, dass Teil unseres vertrauenden Glaubens an Gott ist, dass wir anerkennen, wir wohnen in Gottes Haus und nicht er in unserem. Was wir oft tun, ist ohne Erlaubnis Gottes Gebäude umrenovieren, einreißen, nach unseren Vorstellungen neu bauen. Er ist ein Schöpfer, der diese Welt geschaffen hat, in der Naturgesetze gelten. Wer das Haus lieber durch ein Fenster im zweiten Stock verlässt, als durch die Haustür, wird hart aufschlagen. Das Gesetz der Schwerkraft ist vorhersehbar, ist unausweichlich, aber wer es kennt, kann sein Verletzungsrisiko minimieren. Genauso gibt es Beziehungsnaturgesetze. Die wollen wir manchmal umgehen, nach unseren Vorstellungen neu formen, so leben, dass sie uns dienen, aber sie holen uns dann oft wieder ein. Ich gebe euch mal 3, 4 Beispiele und ihr könnt überlegen, ob ihr darin die Weisheit und die Inhalte eines der 10 Gebote jeweils wiederfindet. Zum Beispiel dieses. Wenn jemand Gott nur als Lebensergänzungsmittel nutzt, als eine Stütze unter vielen, wird am Ende merken, dass ihn dieser Halbgott auch nicht tragen kann, wenn alles andere wegbricht. Ein anderes. Wer andere ausnutzt und für eigene Zwecke missbraucht, wer also Menschen nur als Mittel für seine eigenen Zwecke sieht, für den eigenen Lustgewinn, für den eigenen Vorteil, der wird vereinsamen, weil er aus Menschen Objekte gemacht hat. Nur wer im anderen Gottes Ebenbild sieht und ehrt, kann erfüllte Beziehungen leben. Oder das Beispiel, wer seine Eltern verachtet, wird merken, wie er sich bald selbst verachtet, wenn er erkennt, dass er mehr von ihnen geerbt und übernommen hat, als er dachte. Nur Dankbarkeit und Vergebung können uns mit unserem Familienerbe aussöhnen. Und noch ein letztes Beispiel. Wer immer mit Neid auf das Leben seines Nachbarn schaut, sich vorstellt, dass er das eigentlich lieber hätte oder tun würde oder so leben würde, der kann nicht dankbar dafür sein, wie er selbst geschaffen wurde. Nur wenn wir den Lebensweg annehmen, den Gott mit uns geht, werden wir Frieden erleben. Vielleicht habt ihr darin einige der 10 Gebote wiederentdeckt. Es lohnt sich, über diese Gebote zu meditieren, nachzudenken. Jesus hat die in der Bergpredigt weiter ausgelegt und tiefer gegraben und lädt uns ein, darin wirklich Gott und seine Weisheit zu erkennen. Die Gebote sollen uns nicht klein halten oder die Freude rauben. Im Gegenteil, sie helfen uns, Lebenslügen zu durchschauen, um die Wahrheit zu finden, die uns frei macht. Welche Wahrheit steckt also jetzt in folgendem Vers? Ich lese euch vor. Du darfst den Namen Jahwes, deines Gottes, nie missbrauchen. Denn Jahwe wird jeden bestrafen, der seinen Namen mit Nichtigkeiten in Verbindung bringt. Es war so eins von den Geboten, wo ich leicht drüber gesprungen bin bisher, nicht besonders beachtet habe. Man liest dann, wir sollen Gottes Namen nicht missbrauchen, und dann kommt da kurz die innere Erklärung. Okay, das heißt, ich soll nicht fluchen, ich soll nicht im Namen Gottes schwören, ich soll keine Witze über Gott machen und so weiter. Mit ein bisschen Selbstbeherrschung und Gruppendruck klappt es meistens. Man weiß, was man sagt und was man nicht sagen soll. Häkchen dran. Da ist was Wahres dran. Gottes Name ist heilig. Wir möchten nicht, dass der kostbare Name Gottes in den Dreck gezogen wird oder wertlos wird. Es steckt aber mehr drin in dem Gebot. Im Urtext steht ein Wort, das auch bedeutet, wir sollen Gottes Namen nicht zu Unrecht tragen oder erheben. Wozu fordert uns dieses Gebot also wirklich auf? Was macht es mit uns? Zuerst, es gibt uns Sicherheit und Würde. Frage an euch, die ich jetzt leider keine Antwort hören kann, aber vielleicht nachher in der Kleingruppe, in der Nachbesprechung. Wer von euch hat schon mal Ahnenforschung betrieben? Jetzt habt ihr geschaut, was es mit eurem Nachnamen auf sich hat. Ich habe bei der Gelegenheit zum Beispiel rausgefahren, dass irgendein Vorfahre Böhm wohl der Gründer der Jim Beam Brennerei ist. Gibt es berühmte Vorfahren? Gibt es besondere Familiengeschichten? Gibt es irgendwas, worauf man stolz ist, wenn man deinen Nachnamen trägt? Es gibt Nachnamen, auf die würde man sofort angesprochen. Wenn du zum Beispiel Bismarck heißt oder Bonhoeffer oder Matthäus oder Goethe, dann käme bestimmt bei der Vorstellung die Frage, bist du verwandt mit dem Punkt, Punkt, Punkt? Unser Name würde Erwartungen wecken. Wer Klinsmann heißt, aber über jeden Ball stolpert oder Beethoven und kein Instrument spielt, der wird überall Verwirrung auslösen. Bestimmte Namen wecken Erwartungen. Sie tragen ein Erbe. Und wer einen berühmten Namen trägt, ist in der Regel stolz, Teil von so einer Familienlinie und Tradition sein zu dürfen. Wenn Gott sagt, dass wir seinen Namen tragen, dann will er also mehr, dass wir nur unsere Worte kontrollieren. Unser Leben soll sein Wesen widerspiegeln, soll zu ihm einladen und seine gute Herrschaft ausweiten. Was mich völlig umhaut, ist, dass er sich an uns bindet, wenn er uns seinen Namen gibt. Wenn wir an ihn glauben und, so wie es in der Bibel heißt, auf seinen Namen getauft werden, macht er uns zu Familienmitgliedern, unwiderruflich. Und wir erhalten mit diesem Familientitel, mit diesem Nachnamen, einen Auftrag, ähnlich wie die Priester im Alten Bund. Zur Erklärung, im Alten Bund hatte der hohe Priester eine Brustplatte mit 12 Edelsteinen. Jeder Stein stand für einen Stamm der 12 Stämme Israels. Und auf seiner Stirn hatte er den Namen Gottes geschrieben. Wenn er vor Gott trat, beim Opfer, bei der Anbetung, dann stand er als Verbindungsglied zwischen Menschen und Gott. Es war seine Berufung, es war die Berufung des ganzen Volkes Israels, und das ist heute unser Auftrag, den wir fortführen. Gott will eine Familie aus allen Völkern zusammenführen, und er wählt sich Menschen, die diese Einladung weitergeben. Das sind seine Namensträger. Es ist also Vorrecht und Herausforderung, wenn wir Gottes Namen in die Welt raustragen. Und es ist für mich enorm respekteinflößend, dass Gott seinen Ruf an uns knüpft. Wir sind seine Repräsentanten. Wenn wir als Christen allgemein oder ich im Besonderen versagen, weil wir seine Worte nicht ernst nehmen, weil wir einfach lau leben, dann wird sein Name vor anderen wertlos oder sogar abstoßend. Ich bin dann wie so ein Klinsmann-Nachfahre, der den Ball verstolpert, wie ein Beethoven, der keinen Ton trifft. Und das jetzt nicht wegen mangelndem Talent oder Ungeschick, sondern in meinem Fall aus Gleichgültigkeit und Hartherzigkeit. Wie geht Gott damit um? Mit unserem Versagen? Damit, dass wir seinem Namen oft keine Ehre bereiten. Er ändert seinen Plan nicht, denn es heißt in Römer 11, Denn die Gaben, die Gott gibt und die Berufung, die er ausspricht, bereut er nicht und sie gelten für immer. Kennt ihr den Domino Day? Keine Ahnung, ob der in Deutschland mal wieder aufgelegt wird. Das war bei sehr gut. Dann steigen wir im Domino Day wieder ein. Genauso, ja, wo wir es gerade davon hatten, von einem technischen Versagen oder einem Stein, der nicht umfällt. Genau. Also da stehen dann all diese Mitbauer und Ingenieure und es kann sein, dass mal ein Stein nicht so fällt, wie er soll und alles bleibt stehen. Die Regeln von diesem Event sind, es darf niemand hingehen und selber nochmal anschubsen, neu aufbauen, ausrichten und so weiter. Aber es gibt so eine Rettungslinie. Das ist eine separate Reihe von einzelnen Steinen, die immer parallel mitläuft. Und wenn mal so ein großes Bodenbild nicht umfällt, dann kommt aus dieser Rettungslinie immer mal wieder ein Anstoß an das große Feld, das stecken geblieben ist. Und so sieht Gottes Wirken mit dieser Welt aus. Wenn sein Heilsplan, sein Wunsch, sich seine Familie zusammenzurufen aus dieser Welt, irgendwo mal wieder stecken bleibt, dann hat er diese Steine, die er sich erwählt, die einen neuen Anstoß geben können. Und es sind oftmals ganz besonders unscheinbare Steine, damit klar wird, dass er derjenige ist, der seinen Rettungsplan am Laufen hält. Er sagt zum Beispiel auch zu Israel, ich habe euch nicht erwählt, weil ihr groß und mächtig seid, sondern weil ihr klein und unscheinbar seid. Gott erwählt sich Menschen nicht, weil sie mächtige, in dem Fall hier Dominosteine sind, die alles umhauen, sondern weil sie ihn wirken lassen, weil sie seinen Impuls aufnehmen und weitergeben in diese Welt. Wir haben hier Nachbarn, Mitglieder in unserer Hauskirche, die körperliche Behinderungen haben, die Schweres erleben, die psychische Probleme haben, die aber ihr Leben nicht oder ihren Stein nicht aus Gottes Bahn ziehen, sondern die dabei bleiben, sich anstoßen lassen in ihrer Familie, in ihrem kleinen Umfeld, immer wieder ein Hinweis sind und Impuls setzen dafür, dass Gott diese Welt liebt und retten will. Er gibt uns diese Impulse immer wieder mit seinem Wort, durch seinen Geist. Er befähigt uns und gibt uns neue Kraft, wo wir uns oder wo wir andere aufgeben. Jesus ehrt uns mit der Verantwortung, die er uns überträgt, aber er lässt uns damit auch nicht alleine. Das hat er gesagt, er wird uns jemanden dalassen, einen Beistand, einen Heiligen Geist. Zur zweiten Hälfte von diesem Vers. Denn Jahwe wird jeden bestrafen, der seinen Namen mit Nichtigkeiten in Verbindung bringt. Wir schlucken kurz, wir lassen das wirken. Dort, wo wir diese Aufgabe nicht wahrnehmen, wo wir diesem Anspruch Gottes an seine Namensträger nicht gerecht werden, da dürfen wir umkehren und da müssen wir Buße tun. Das heißt, wir lassen unsere Lebensziele neu auf Gott ausrichten. Ich muss gestehen, ich selber habe manchmal eine innere Abwehr davor, mit Reue vor Gott zu kommen. So nach dem Motto, dafür kennen Gott und ich ja schon zu gut, das entspricht nicht mehr dem Stand unserer Beziehung. Aber da muss ich erkennen, das ist Stolz, der mich abhält. Ich habe dann Gott zu meinem besten Taschengott gemacht. Und wenn er mir nichts Korrigierendes mehr sagen darf, dann heißt es, ich habe ihn einfach nach meinen Vorstellungen geformt, nicht umgekehrt. Heißt es jetzt, dass wir uns aus Angst vor Strafe bessern sollen, mehr für Gott tun sollen? Das ist ein hoffnungsloses Unterfangen, ein tödliches. Wer aus Angst vor Strafe Gott dienen will, dem geht bald die Luft aus. Und er verliert dabei die Achtung oder auch die Liebe, die Nähe zu Gott. Nur Gottes Liebe kann in uns Liebe entfachen. Also kann Angst einflößen, nicht Mittel oder Ziel von diesem Gebot sein. Wenn ich Strafe höre, ich glaube, ein Problem ist damit, wie wir dieses Wort Strafe leben und hören und was es bei uns auslöst. Ich denke bei Strafe an so ein frustriertes Ausrasten, wenn meine Geduld am Ende ist, dann drohe ich mit irgendeiner Strafe. Aber Gottes Strafe ist anders. Sie ist maßvoll und sie hat ein Ziel. Sie gibt uns einen Vorgeschmack von den Konsequenzen unseres Handelns. Wenn Gott also seine Namensträger straft, weil sie seinen Namen entwerten, dann steckt dahinter nicht die Absicht, uns niederzuhalten, uns gehorsam einzuprügeln, sondern uns einen bitteren, aber heilsamen Vorgeschmack davon zu geben, wohin uns unser Leben führen würde, wenn wir es nicht gemäß unserer Berufung leben. Und nicht nur für uns, sondern welche Folgen es hat für die Menschen um uns herum. Wir führen andere in die Irre Oder stoßen sie sogar von Gott weg, wenn unser Leben kraftlos und einfach nur massenkompatibel ist? Wir sind ein Leuchtturm ohne Licht. Das Gebot kann daher eine Aufforderung sein, zu überdenken, ob wir Gottes Namen angemessen tragen. Und damit meine ich jetzt nicht, ob wir genug Werbung für Gott gemacht haben, sondern ob unsere Worte und unser Leben Gottes Wesen und Gottes Willen widerspiegeln. Gott sagt mal Folgendes zu seinem Volk, als sie der Aufgabe, Namensträger zu sein, nicht nachkommen. Er sagt in Hesekiel 36, ich werde meinen großen Namen, den ihr unter den Völkern entweiht habt, wieder zu Ehren bringen. Und wenn ich mich vor den Augen der Völker an euch als heilig erweise, werden auch sie erkennen, dass ich es bin, Jahwe, spricht Jahwe der Herr. Gott wird im entscheidenden Fall in unser Leben eingreifen, weil er mit uns einen Bund geschlossen hat, den wir durch unser Fehlverhalten nicht auflösen können, den wir nicht zerstören. Gott ist treu, auch wenn wir untreu sind. Aber das ist die priesterliche Aufgabe von einem Namensträger. Wir können niederknien und wir können bekennen, wo wir unseren Auftrag und unser Vorrecht, unsere Würde, die Gott uns gibt, missachtet haben. Wir erlauben Gott, dass er in unserem Leben zurechtrückt oder wegnimmt, was den Blick auf seine Heiligkeit verstellt. Wir bitten Gott um eine neue Ausrichtung, um ein weiches Herz, ein Herz aus Fleisch, kein Herz aus Stein, das ihm gehorchen will, weil Liebe und vertrauender Gehorsam unzertrennlich verknüpft sind. Ich habe den folgenden Absatz nochmal gelesen, nachdem ich die Predigt geschrieben habe, und ich möchte vorsichtig sein, was ich jetzt sage, weil ich keinesfalls eine Auslegung oder Interpretation zu der gegenwärtigen Krise geben kann und auf gar keinen Fall das so verstanden haben möchte, dass diese weltweite Krise eine Strafe Gottes ist. Das ist nicht an mir, die zu deuten. Aber wenn Jesus von dem Gleichnis spricht, von dem Haus, das auf Sand gebaut wurde, einem Haus, das auf Stein gebaut wurde, dann spricht er lediglich von den Stürmen des Lebens. Was diese Stürme ausgelöst hat, ist dabei nicht relevant. Es ist nur wichtig, dass wir in einer Belastungsprobe stehen. Und diese Belastungsprobe legt offen, woran unser Herz hängt, worauf sich unsere Sicherheit gründet. Wenn das irgendwas anderes ist als die Gewissheit, dass wir zu Gottes Familie gehören und seinen Namen tragen, dann wird Gott es wegbröckeln lassen, damit wir unser Leben nicht für eine Nichtigkeit einsetzen, wie das Gebot sagt. Und dann ist das eine Strafe, nicht diese Umstände, nicht die Stürme, sondern das, dass wir was in unserem Leben bröckeln sehen. Dann ist es eine Strafe, die gleichzeitig ein Segen ist, weil sie uns von Nichtigem befreit. Ich möchte uns einladen, mich selber. Melanie und ich haben gestern Abend gesprochen, dass wir einen Mann in unserem Viertel sehen und kennen und jeden Tag an ihm vorbeilaufen, von dem wir den Eindruck haben, dass er vielleicht nicht mehr lange lebt, obwohl er nicht besonders alt ist. Und wir haben nicht den Mut und finden nicht den Weg, wie wir ihm auf eine liebevolle und würdevolle Art Zeugnis sein können. Aber vielleicht ist er einfach auch nur scheu dabei. Ich möchte uns, mich und euch einladen, herausfordern, Gottes Namen dankbar und mutig zu tragen. Es ist eine unaussprechliche Würde, dass Gott seinen Ruf in dieser Welt an unser Leben knüpft und dass er uns unwiderruflich in seine Familie aufnimmt. Mit dieser Würde kommt auch die Verantwortung, uns jeden Tag bewusst zu machen, dass wir diese Aufgabe nur mit Gottes Hilfe tragen können. Jesus betet, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das geschieht im Himmel wie auf Erden und in unserem Leben durch unseren vertrauenden Gehorsam und mit Gottes Hilfe. Denn wir sind seine Kinder, wir tragen seinen Namen. Amen.